Wir haben letzten Sonntag das Buch gesehen und die Impulse, die man darin lesen kann. Das Ziel ist, Weihnachten mal ganz anders zu erleben, Weihnachten mal ganz anders zu begehen, auch Texte, auch Predigtexte sich einmal ganz anders und neu anzuhören, zu gucken. Ich möchte erinnern an den Knuttag, den wir am letzten Sonntag gehört haben, wo die Frage gestellt wird, was wird eigentlich mit den Weihnachtsbäumen nach Weihnachten? Und eine große schwedische Möbelkette hat dann die Idee gehabt, da wo der Weihnachtsbaum steht, da ist ja jetzt Platz. Bringen Sie zu uns diesen Weihnachtsbaum, wenn Sie dann zufällig bei uns einen schönen Schrank finden. Und diese Frage, was muss eigentlich geschehen, um etwas neu werden zu lassen, fängt genau an dieser Stelle an. Da, wo etwas Neues hin soll, muss etwas Altes weichen, muss etwas rausgeworfen werden. Und Nikodemus war ja so eine Geschichte, wo er gefragt hat, wie kann das sein? Ich bin ganz alt, wie kann eine neue Geburt, ein neues Leben in mein Leben hineinkommen? Muss ich auch wiederum in meiner Mutter Bauch krabbeln? Das ist eine Frage natürlich. Und doch hat es damit zu tun, dass eben Altes rausgeworfen werden muss, wenn Neues hin soll. Da passt was Neues hin. Weihnachten ist so eine Zeit der Sehnsucht, die Frage nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Licht, nach Wärme, nach dem, dass man zu Hause ist. Das ist sicherlich ausgelöst von der kalten Jahreszeit und wenn es dann regnet und schneit oder beides zusammen und noch mit Wind dazu und so weiter, dann ist einem kalt, man sehnt sich nach Wärme. Ja, natürlich. Und doch trifft ja diese Sehnsucht, eine ganz tiefe Sehnsucht in unserem Herzen, nicht nur ausgelöst durch die Jahreszeit, in der wir sind. Weihnachten ist das Fest der Familie, die zusammengehört und die durch dick und dünn geht, die zusammenhält. Und gerade die Weihnachtsgeschichte berichtet ja doch auch von einer Familie, die keiner haben will, die heimatlos ist, die auf den Weg sich machen muss und die dann keiner haben will. Keiner hat Platz für die Familie, um die es dann zu Weihnachten geht. Sie müssen draußen bleiben, in der Kälte, in der Dunkelheit. Und das löst bei uns ja selber auch Ängste aus. Wer das schon mal erlebt hat, bei der Beerdigung von Hilda Diek habe ich die Station genannt von der Ukraine, dann umgesiedelt nach Polen, dann verschleppt nach Sibirien, nach Kirgisistan und Kirgisien, Kasachstan, wieder zurück nach Deutschland und dann nach Mülheim. Wo ist man dann zu Hause, wenn man von anderen Mächten immer wieder hierhin und dahin und dorthin? Das löst ja Ängste bei uns aus. Ich möchte ein Zuhause haben, ich möchte irgendwo hingehören, ich möchte eine Heimat haben. Weihnachten, dieses Fest, löst bei uns Sehnsucht aus, Ängste aus, Fragen aus. Licht und Liebe, Annahme, Geborgenheit, das sind ja offensichtlich sehr begrenzte Ressourcen in unserem Leben, in unserer Existenz, in dieser Welt. Liebe und Geborgenheit, Licht. Wir wünschen uns das Licht anscheint, dass wir nicht in der Dunkelheit draußen stehen bleiben müssen und die Kerze, die dann etwas öffnet, die von dem Licht Gottes berichtet. Von dem, dass Gott uns so begegnet. Wenn die Botschaft zu Weihnachten, wenn wir sie hören, Jesus ist auf die Erde gesandt, um Licht und Leben zu bringen, dann trifft uns das. Dann ist das genau diese Sehnsucht, die wir haben, wo wir fragen, Herr, kann das auch bei mir passieren? Der Stern von Bethlehem macht sicherlich ein Stückchen dieses Symbol aus, dass Licht gekommen ist in diese Welt. Das Kind in der Krippe steht für das neue Leben. Jesus ist geboren, er ist auf diese Welt gekommen. Und doch, das andere ist ja auch mit dazu. In Johannes 1 steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen, nicht aufgenommen. Ja, das ist die Realität. Das ist unsere Realität. Wir haben keine Geborgenheit, wir haben keine Herzenswärme und oft fehlt uns das, genau das. Und das ist genau auch dieses unterschiedliche Gefühl. Das ist das, was uns mit Weihnachten ja auch verbindet. Auf der einen Seite ein Fest, wo wir für eine Woche so einen Zuckerguss drüber gießen, cremig, süß, und merken doch, dass unser Leben damit wenig zu tun hat. Eigentlich ist die Realität ganz anders. Sie ist nicht so cremig und süß, so warm und voll mit Kerzenschein. Und dieser Text aus Johannes 1 macht das ja deutlich. Und die Finsternis hat ihn nicht aufgenommen. Die Seinen, steht dann sogar in einem weiteren Vers, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Bethlehem, ja, das war Verwandtschaft. Jesu Verwandtschaft, die nahmen ihn nicht auf. Mehr Lieblosigkeit als Geborgenheit, mehr Dunkelheit als Licht, mehr Tod als Leben, gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir jeden Tag mehrere hundert Leute haben, von denen man sich verabschieden muss. Mehr Tod als Leben. Weihnachten, Sehnsucht. So schön Weihnachten auch ist, es scheint zu unserer Realität ja doch nicht zu passen. Es ist eine irritierende Differenz zu dem, was wir eigentlich gerne feiern wollen, und wenigstens zu Weihnachten wollen wir doch miteinander. Und ich kann mich an uns zu Hause erinnern, wenn es dann in Richtung Weihnachten ging und der Stress, den Weihnachtsbaum aufzubauen und richtig zu schmücken, dann wurde mein Vater kirre. Und das war der Moment, wo es dann am meisten gedonnert und gehagelt hat, aber nicht außen, sondern innen in der Wohnung. Wir wollen dieses süßliche Weihnachtsfest und merken doch, wir sind kaum in der Lage dazu, das zu leben, das auszuhalten, das hinzukriegen. Wir sehnen uns nach Familie und sind genau diejenigen, die unsere eigenen Familien dann zerbrechen lassen. Eine irritierende Differenz. Also auch eine Geschichte, die eigentlich weniger zu Weihnachten passt, aber doch von einer Menge Härte, von einer Menge Härten berichtet. Johannes 4, Abvers 5, die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ich lese das nach der NGÜ-Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Jesu Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe sich der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib du mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten. Und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser da trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, gib mir bitte von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, sagte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. In dieser Geschichte ist ganz viel Licht. Ganz viel Licht. Die sechste Stunde, so steht es im Urtext im Griechischen, die sechste Stunde nach Sonnenaufgang, das ist 6 Uhr, das ist dann 12 Uhr, das ist mitten in Israel Mittagszeit, glühende Mittagshitze. Ganz viel Licht, ganz viel Wärme. Das, was Menschen eigentlich sich danach sehnen, nach Licht und Wärme. Aber Mittagshitze zur Mittagszeit am Brunnen, dann Wasser schöpfen und einen schweren Krug in der Mittagshitze schleppen, da ist doch irgendwas faul, irgendwas stimmt da doch nicht. Die Sehnsucht nach Wärme und Licht, das kann es doch wohl nicht sein. Normalerweise ist der Brunnen der Treffpunkt der Ortschaft, Zeit zum Plaudern abends oder früh morgens, wenn die Sonne noch nicht so unbarmherzig scheint. Wer ist so dumm, in der Hitze an den Brunnen zu gehen und dann auch noch das Wasser zu schleppen? Das macht man nicht, das macht doch niemand. Und wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum die Frau kommt. Das macht niemand, sie trifft da niemanden. Niemand ist da, mit niemand muss man reden über sich und über seinen Lebensstil und über das, was gewesen ist. Und sie geht dahin, weil niemand das macht. Die Frau weicht aus. Zur Mittagshitze geht sie. Sie weicht aus den Gesprächen der Dorfleute mit den Dorfleuten und hat den Eindruck, dass die unbarmherzige Hitze barmherziger ist als das Geschwätz der Leute aus dem Dorf. Die unbarmherzige Sonne ist barmherziger als die Leute, mit denen man reden muss und die dann Fragen stellen, wo man gar nicht weiß, wie man darauf antworten soll. Heute hat die Frau Pech. Da sitzt jemand. Das sieht sie schon von Weitem, da sitzt jemand. Aber sie sieht auch, das ist ein Mann. Das ist auch ungewöhnlich. Niemand lässt seinen Mann zum Wasser holen gehen. Und von Weitem sieht sie dann auch, das ist ein Jude. Sie erkennt das an den äußeren Gegebenheiten, an dem, was er trägt und wie er es trägt. Und sie sieht auch, dass es ein Fremder ist. Ein Fremder, von dem muss man nichts an Gefahr erwarten, der weiß nichts von mir, der weiß von alledem nichts. Sie geht weiter, sie geht zu ihm, ist ein Jude. Hat er sich verlaufen? Was macht er hier? Gib mir bitte was zu trinken. Jesus fragt sie. Und sie fragt zurück, du als Jude, du als Mann, normalerweise macht ihr doch einen großen Bogen um uns. Du sprichst doch als Jude normalerweise mit keinem Samaritaner und dann bin eine Frau. Was ist mit dir los? Ein Schluck Wasser. Ein unreines Land. Für Juden ist Britannien, Samarien, ein unreines Land, unreine Leute, sind nicht zugelassen zum Tempel, sind so unheilig, dass sie dort nicht zugelassen werden. Halbjuden, ein Mischvolk. Juden haben mit diesem Mischvolk nichts zu tun. Das weiß jeder. Damit hat man sich eingerichtet. Es gibt keine Gemeinschaft. Und trotzdem entspinnt sich jetzt ein Gespräch über Jerusalem und die Anbetung und den Tempel und der Messias, der kommt und all diese Dinge. Wenn du wüsstest, wer da vor dir sitzt, dann würdest du ihn bitten. Ja, lebendiges Wasser, das ist ja ein Stück weit ihr Thema. Sie muss jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag zu diesem Brunnen, muss dieses Spießrutenlaufen hinter sich bringen. Wenn sie zu Hause eine Quelle hätte, das wäre es. Nicht mehr diese Spießrutenlauf. Gib du mir von diesem lebendigen Wasser. Ja, das ist ihre Sehnsucht, Quellwasser. Dann hole deinen Mann und komm wieder. Ich habe keinen Mann. Ja, du hast die Wahrheit gesagt, du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Es muss wie eine kalte Dusche gewesen sein. Sie hatte gehofft, dass der Fremde von all dem nichts weiß und ausgerechnet er spricht sie in dieser massiven Weise an. Warum macht Jesus das? Hätte er nicht höflicher mit ihr umgehen können? Hätte er das Gespräch nicht auf das Wetter und auf dies und jenes bringen können und sie hätten einen netten Mittag miteinander verbracht? Geh und hole deinen Mann, ich habe keinen. Eine Verletzung wird wieder aufgerissen, die Entehrung. 5 Männer haben sie begehrt und alle haben sie fallen lassen. Eine Frau in Israel konnte sich nicht scheiden lassen, nur unter ganz bestimmten Umständen. Normal war es, dass die Männer die Frauen entlassen. Und dann entlassen ohne Rentenanspruch, ohne Versorgungsanspruch, ohne irgendein Recht, mit der Hoffnung, dass irgendeiner mich dann nochmal nimmt. Und dann haben 5 ausprobiert und haben gesagt, no. Und der 6. hat es nicht mal für nötig befunden, sie dann noch überhaupt zu heiraten, weil was ist sie denn schon wert? 5-mal behandelt zu werden wie ein alter Lappen, der zerrissen ist. 5-mal ausprobiert worden zu sein. Da möchte man keine Fragen mehr von der Dorfgemeinschaft hören, möchte nicht mehr, ja, wie geht's dir denn heute? All solche Dinge, man möchte das nicht erleben, man möchte nicht darauf angesprochen werden. Geh und hole deinen Mann, ich habe keinen Mann. Offensichtlich ist die Frage, die Sehnsucht nach Licht und nach Leben hängt damit zusammen, dass man sich auch von Jesus konfrontieren lässt mit dem, was schiefläuft in unserem Leben. Da, wo wir einen hohen Anspruch haben und selber nicht dem entsprechen können, weil wir merken, wir schaffen es nicht. Wir wollen Weihnachten feiern und beim Aufhängen der Glaskugeln fangen wir an zu streiten. Ob die Glaskugel ein bisschen da oder ein bisschen da und Lametta vorher oder nachher oder was weiß ich was, worüber wir uns zu Hause bei uns immer gestritten haben. Gib her, das kannst du nicht. Das ist so eine Situation. Wir wollen es und wir schaffen es nicht, abgelegt zu werden. Wollen bei Weihnachten zu Weihnachten diesen cremigen, süßlichen Zuckerguss drüber und merken, es passt mit dem, was wir leben oder das, was meine Realität ist, passt gar nicht zusammen. Eigentlich würde ich gerne mit jemandem drüber reden, wie wir zu Hause miteinander umgehen. Vielleicht gibt es jemanden, der uns helfen kann. Hole deinen Mann. Ich habe keinen. Ja, da hast du die Wahrheit gesprochen. Ich denke, das ist ein Hinweis, dass man es dann sagen kann, muss. Na, das ist bei mir die und die Realität, angesprochen zu werden und zu sagen, ja, das stimmt. Die Frau, die sonst immer versucht hat, all das zu umgehen, weil sie vielleicht so oft schon hat sich rechtfertigen müssen, sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast die Wahrheit gesprochen, das ist so. Der Lebenshunger, die Verletzung, das Abgelehntwerden. Mich hätte interessiert, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Was hätte Jesus mit ihr jetzt gemacht? Eigentlich für mein Empfinden fehlt jetzt eine ganze Menge. Die Bitte um Vergebung, die Buße, das Gebet füreinander. Wir wissen nicht, wie das mit der Frau und ihrem Nichtmann weitergeht. Ist das schon die Heilung, die jetzt geschieht? Müsste da nicht mehr passieren? Aber das ist so, bei einem neuen Weg ist der erste Schritt der erste Schritt und man weiß nicht, wie der zweite und der dritte geht. Aber Jesus macht deutlich, wie der erste Schritt gehen könnte, dass man sich von ihm ansprechen lässt auf die Dinge, die nicht passen und dass man sagt, dass man die Wahrheit sagt. Bei Jesus nicht rechts und links versucht vorbeizugehen. Es ist ja auch so überraschend, sie hat ja gar keine Chance, sich wieder mal zu drücken. Die Frau lässt alles stehen und liegen und rennt in die Stadt, in das Dorf, zu den Menschen, die sie sonst immer gemieden hat. Bloß keinem begegnen. Und jetzt rennt sie in das Dorf und ruft laut, kommt her zu mir, da hat mir ein Fremder alles gesagt, was ihr mir auch immer schon gesagt habt. Was ist bei der Frau verändert? Vielleicht ist es der Messias. Ein erster Schritt. Ja, natürlich, ein erster Schritt. Und es ist ja interessant, wenn man sich das Gespräch einmal anschaut. Jesus spricht sie auf ihren Mann an, hol ihn her, komm wieder zurück. Und dann ist keine Moralpredigt. Wie konntest du dich nur drauf einlassen auf und so weiter? Habt nicht mal geheiratet. Er hätte jetzt eine Moralpredigt halten müssen, eigentlich. So macht man das doch. Und Jesus redet mit ihr dann über Jerusalem und die richtige Form der Anbetung und dass man eigentlich von Herzen, nicht hier oder da, sondern es geht ums Herz, Geist und Wahrheit, um tiefe theologische Fragen. Ja, wenn der Messias kommt, dann wird er uns all das so berichten. Ja, ich bin es. Jesus geht mit ihr im Gespräch eigentlich auf Themen ein, die man in einer Rabbinerschule miteinander bespricht. Und wer ist sie? Eine Samaritanerin, die eine Frau ist und mit Frauen redet man über solche Themen nicht? Nachdem eigentlich eine Moralpredigt hätte kommen müssen, geht es um Fragen der Anbetung und des Messias. Das ist schon merkwürdig. Jesus nimmt sie so ein ekelt. Da ist einer, der ekelt sich nicht vor mir, sondern redet ganz normal mit mir. Und er möchte sogar von mir ein Stück Wasser gegeben bekommen. Das ist eine Veränderung. Jesus ekelt sich nicht vor dir. Die Leute im Dorf, die dann kommen, bitten Jesus, wer die Geschichte nachher weiterliest, die ist ja bei weitem noch nicht zu Ende, sie bitten Jesus dann noch bei ihnen zu bleiben in einem Dorf der Samaritaner. Und Jesus bleibt als Jude mit seinen Jüngern, die auch Juden sind, die eigentlich mit so einem Dorf nichts zu tun haben dürfen. 2 Tage bleibt er. Und dann sagen die Leute im Dorf, jetzt haben wir an ihn geglaubt, nicht nur, weil du das gesagt hast, Frau, wir haben selber gemerkt, der ekelt sich nicht vor uns. Der holt uns rein, der stellt eine Kerze ins Fenster und sagt zu dem, der dann kommt, komm herein. Die Geschichte passt eigentlich sehr gut. Weihnachten ist nicht nur der süßliche, cremige Zuckerguss obendrauf, den wir gar nicht tragen können, sondern wenn etwas neu werden soll, dann muss ich mir gefallen lassen, dass Jesus schon auch mal Dinge anspricht, die ich eigentlich gar nicht besprechen möchte. Und dass ich nicht ausweiche, weil mir das peinlich ist. Aber das ist schwer. Schwer dann zu sagen, ich habe keinen Mann. Keiner hat es bei mir ausgehalten. Man weiß ja nicht, ob es an den Männern gelegen hat oder ob es an der Frau gelegen hat. All diese Fragen sind ungeklärt. Das würde mich riesig interessieren. Wie ist das bei dir? Wenn es zu persönlich wird, nimmst du dann auch deine Füße in die Hände oder die Hände in die Füße oder was auch immer und läufst weg? Oder reagierst du dann, das lasse ich mir von dir nicht sagen? Sowas hat mir noch nie jemand gesagt. Ist das nicht oft unsere Reaktion, wenn Jesus uns anspricht oder wenn Menschen im Namen Jesu uns auf Dinge ansprechen, dass wir lieber doch nochmal die Mittagshitze wählen, anstatt mit Jesus drüber reden? Ja, wir sehen uns nach Licht, aber zu viel Licht? Wenn die anderen wüssten, was sich da bei mir so abspielt? Wie oft haben ihr Geschwister gesagt, aus Gemeinden, nicht nur in unserer Gemeinde hier, sondern auch in anderen Gemeinden, ja, mir geht so schlecht, ich kann heute nicht in die Gemeinde kommen. Aber was für ein Unsinn, kann man nur in die Gemeinde kommen, wenn man so einen frommen Zuckerguss vor sich herträgt? Müsste man nicht in die Nähe Jesu kommen, wenn man wirklich angeschlagen ist und seine Heilung braucht, die Heilung des Heilands? Müsste man dann nicht in der Lage sein, sich zu öffnen vor Christus und neues Leben geschenkt bekommen, wenn das Alte irgendwie kaputt gegangen ist? Ich kann nicht in die Gemeinde kommen, mir geht so schlecht. Ja, was für ein Unsinn. Aber Land auf, Land ab, an vielen Stellen ist mir das begegnet. Es ist doch eigentlich nicht okay. Geh und hole deinen Mann. Welche Sache müsste Jesus bei uns denn ansprechen? Da, wo wir lieber Dunkelheit hätten, damit es niemand sieht, und sehnen uns doch nach dem Licht und nach der Wärme. Also die Frage zum Mitnehmen. In welche Dunkelheit bei mir persönlich wünschte ich mehr Licht? Und wenn mich jemand anspricht im Namen Jesu, würde ich dann auch die Wahrheit sagen? Ja, da hast du die Wahrheit gesagt, du hast keinen Mann. Und das tut dir weh, nicht? Ja, das tut mir weh. Und wenn man das dann aushält und wenn man spürt, dass der andere dann das Gespräch nicht in dem Moment abbricht, sondern dann über andere, tiefere Themen noch spricht, sich vor mir nicht ekelt. Das ist Heilung, ein ganzes Stückchen Heilung. Der hält es bei mir aus. Jesus weiß von mir und er redet noch weiter. Er hält die Gemeinschaft mit mir aufrecht. Er schmeißt mich nicht weg wie einen alten, ausgewrungenen Lappen, 5-mal begehrt und zum 6. Mal weggeworfen. Was für eine Erfahrung steckt dahinter? Ja, es fehlt die Buße, es fehlt die Vergebung, es fehlen die geistlichen Schritte. Ja, natürlich, aber es ist der Anfang. Diese Geschichte berichtet von einem Anfang mit Jesus. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. So fangen Anfänge an, wenn der erste Schritt gegangen wird. Alles andere, wo es dann noch hingeht und wie man den Alltag mit dem Mann, der nicht der Mann ist, sondern vielleicht die Hochzeit noch kommt oder was auch immer, all das steht hier nicht, leider. Ich hätte gerne als Pastor gewusst, wie Jesus jetzt diese Frau und diesen Mann weiterführt. Ah, bin ich neugierig. Und hier in dieser Geschichte wird nur von dem ersten Schritt berichtet, dass Jesus eine Tür öffnet und dieser Frau sagt, ja, da hast du die Wahrheit gesagt. Das wünsche ich uns, dass auch wir vor Christus die Wahrheit sagen und bei der Wahrheit bleiben, auch wenn es mal unangenehm wird und irgendwo ein Licht hineinscheint, wo ich eigentlich, es ist mir peinlich. Such dir jemanden, mit dem du über solche Sachen reden kannst, der im Namen Jesu mit dir über diese Dinge spricht. Es wäre schön, wenn jetzt zwei oder drei noch mit uns beten. Wer betet?